Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute Morgen mal wieder hier in Mademühlen zu sein. Und ich habe was mitgebracht, beziehungsweise mir hier was ausgeliehen. Das habe ich mir hier ausgeliehen. Der meteorologische Winter ist vorbei. Es ist Zeit für den Frühjahrsputz. Und als emanzipierter Mann, ich gebe mich hier mal zu erkennen und oute mich, ich putze. Jawohl, das mache ich also ab und zu auch zu Hause. Gibt es hier noch emanzipierte Männer? Darf ich mal um ein Handzeichen bitten? Gibt es sonst noch Männer, die hier putzen? Ja, immer, das werdet ihr doch nicht alle euren Frauen aufs Auge. Na gut, es gibt ja noch andere Einsatzmöglichkeiten. Spülmaschine ausräumen. Ah ja, zaghafte erste Hände. Betten machen. Kochen. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, putzen. Frühjahrsputz ist wieder angesagt, da kann man ja den Schrubber schon mal tanzen lassen. Es gibt ja berühmte Leute, die irgendwie durchs Putzen bekannt geworden sind. Ich stelle das doch mal hier hin, dann hat man es immer so ein bisschen noch vor Augen. Kennt ihr die hier noch? Kommt in der Werbung gar nicht mehr vor. Ariel. Wisst ihr doch, wie die heißt? Steht aber auch da vorne ganz klein. Clementine, Ariel, Rhein. Oder sehr martialisch dann der General. Putzen, ja. Oder bist du mehr für Meister Propper? Ja, alles so Dinge rund ums Putzen. Kann man übrigens auch nach innen wenden. Es ist so herrlich schön, wenn alles so sauber ist. Vor einiger Zeit, das ist gar nicht so lange her, 2-3 Wochen, wir haben in unserem Institut endlich eine Putzfrau gefunden. Wir haben lange gesucht und die haben wir auch richtig offiziell angestellt und die putzt jetzt bei uns. Und als die das erste Mal da geputzt hat und am nächsten Tag kam ich ins Institut, ganz morgens früh, ich machte die Tür auf, es roch schon so. Das ist was, wenn es richtig sauber ist. Geht übrigens auch nach innen, habe ich ja schon angedeutet. Man kann nach innen richtig sauber werden, richtig rein. Luther fasst das in den theologischen Begriff der Beichte und sagt auch einmal sogar, Beichte sei ein fröhliches Ding. Das hat mich erinnert an eine Anekdote, eine sehr, sehr alte Frau, geht zum Pastor in die Beichte. Mit brüchiger Stimme beichtet sie, Herr Pastor, ich muss Ihnen beichten, ich habe einen 16-Jährigen verführt. Der guckt etwas erstaunt aus der Wäsche und sagt, gute Frau, Sie können mir vieles erzählen, aber das glaube ich Ihnen nicht. Ja, sagt sie, ist schon 50 Jahre her, aber ich beichte es immer noch so gerne. Ja, dann denkt man sich schon, naja, das ist dann wohl schon ein fröhlich Ding. Aber ganz so anekdotenhaft ist es nicht. Und trotzdem ist es ein Geheimnis, so richtig sauber zu werden. Großputz für die Seele habe ich das genannt. Und ich lese mal mit uns einen Text aus dem Lukasevangelium, Kapitel 18. Da geht es um ein inneres Zurechtkommen, um einen inneren Großputz für die Seele von zwei sehr unterschiedlichen Männern. Und Jesus erzählt folgendes Gleichnis. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Er erzählte ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete, ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher. Und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 10. von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte, Gott, vergib mir sündige Menschen meine Schuld. Ich sage euch, sagt Jesus,
Der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden.
Ja, wir haben die außergewöhnliche Gelegenheit, mal Menschen, zwei Betern, sozusagen ins Herz zu schauen. Das heißt, den Originalton zu hören, was sie mit Gott bereden. Können wir ja nicht. Könnte ja sein, dass gerade jemand neben mir, die Frau oder der Mann, gerade innerlich im Gespräch mit Gott ist. Hören können wir es nicht. Bei den beiden können wir es jetzt mal. Aber wir müssen uns ein bisschen langsam vorarbeiten und das von der Außenseite nach der Innenseite zum Thema Großputz für die Seele. Und da merken wir zunächst mal, nach außen ist alles klar. Nach außen ist alles klar, da gibt es überhaupt kein Vertun, da vorne steht der Pharisäer und da hinten hat sich gerade jemand reingetraut und steht ziemlich von ferne, heißt es eigentlich im griechischen Text, ziemlich abseits, so da hinten am Eingang vielleicht noch so gerade, steht ein Zolleinnehmer, der eigentlich nicht hier hingehört. Es tut uns vielleicht gut, noch mal kurz einzublenden, was ein Pharisäer ist. Wer heute googelt, das ist ja ein neudeutsches Verb, googeln heißt also einen Fremdbegriff im Internet aufsuchen und mal gucken, was das Internet dazu hergibt. Wer heute den Begriff Pharisäer googelt, findet ein Getränkerezept für einen starken Kaffee. Der Alkohol war in diesen christlichen Kreisen damals verboten und dann hatten die da an der, in Ostfriesland, glaube ich, ist das gewesen, heimlich Rum in den starken Kaffee getan und oben ein bisschen Sahne. Und als der Pfarrer das entdeckte, als er versehentlich mal den Kaffee verwechselt hat, hat er wohl geschrien und gerufen, ihr Pharisäer! Also das Rezept dazu findet ihr dann, wenn ihr es googelt. Man kennt den Begriff Pharisäer übrigens auch als abfällige Bemerkung für jemanden, der so selbstgerecht daherkommt. Du Pharisäer! Aber das alles transportiert eigentlich nicht das, was das eigentlich für Menschen gewesen sind. Und darf ich mal beginnen damit, dass ich eine Lanze für die Pharisäer breche. Ich mag den Mann. Das ist ein richtig anständiger Kerl. Das ist eine richtig ehrliche Haut. Mit Recht gehörte der zu den angesehenen Leuten vor Ort. Mit Recht konnte man sich an dem irgendwie orientieren. Mit Recht zeigten die Leute auf den und sagten, guck dir den an, wie der lebt. Das ist ein wirkliches Vorbild. Sein Leben kreiste eigentlich um ganz bestimmte Fragen. Zum Beispiel um die Frage, was will Gott mir für mein Leben sagen? Und wie kann ich das umsetzen? Er fragte nach der Bedeutung der Bibel, und zwar nicht nur irgendwie theoretisch, theologisch, sondern was muss ich tun, um das, was ich da lese, auch zu leben? Mein lieber Mann, wenn wir herausgingen mit diesen Fragen, da wird sich was ändern in Driedorf. Was heißt in Driedorf? Erstmal in meinem eigenen Leben. Ständig bewegte ihn die Frage, was der hätte auch so ein Armband tragen können, wie das mal vor einigen Jahren hier so Mode war. Was würde Jesus tun? Das Armband bei ihm hätte geheißen, was würde Gott mir jetzt sagen, was ich tun soll? Oft schlossen sich Pharisäer zu kleinen Gruppen und Lebensgemeinschaften zusammen. Wir wollen das gemeinsam machen. Sie nehmen die Bibel ganz ernst. Sie wollten leben, was da steht. Als 70 nach Christus der Tempel zerstört wird, brechen ganz wichtige, zentrale Dinge für den glaubenden Juden damals weg. Der Tempel ist zerstört, das heißt, es gibt keinen Gottesdienst mehr. Stell dir mal vor, plötzlich ist das Gemeindehaus hier weg, gibt keinen Gottesdienst mehr. Es gibt auch keinen Opferdienst mehr damit. Und dann nehmen sie, was sie noch in die Hand nehmen können, als einziges die Bibel. Das war damals das Alte Testament,
die Tora, und seitdem ist für einen gläubigen orthodoxen Juden das Studium der Tora, der Bibel, erster Teil, Altes Testament, der Inhalt. Die gucken da rein und versuchen das zu leben in einem geheiligten Alltag.
Und wenn ich jetzt die Lanze für diesen Mann so gebrochen habe, stellt euch vor, der steht also da vorne und der da hinblickt und den da vorne stehen sieht, denkt sofort, ja, da steht der richtig, das ist absolut tough, das ist absolut in Ordnung, das ist gut so. Da gehört der hin. Und jetzt die hammerharten Worte von Jesus. Er sprach bei sich selbst. Also wir hören ein Selbstgespräch, das eigentlich ein Gebet ist. Aber das bleibt so knapp an der Zimmerdecke schon hängen. Das dringt nicht durch zu Gott.
Und obwohl die Leute da nach außen hin alles klar hingucken, denken, der steht richtig, das ist sein angestammter Platz. Wenn einer dahin gehört, dann der da vorne,
dringt er mit seinem Gebet nicht durch zu Gott. Das ist hammerhart. Wa? Gerade die Geschichte gehört, was der für sein Leben eigentlich als Lebensstil gefunden hat. Er sprach zu sich selbst. Und wenn wir dann sein Gebet hören, dann müssten wir auch noch sagen, ist alles richtig, alles gut. Er hat nicht gelogen, hat nicht übertrieben, alles richtig, alles ehrlich. Wenn wir den Text so lesen, ja, das war wirklich so, der fastete zweimal die Woche, gab den Zehnten von allem und lebte ein komplett anderes Leben als der da hinten. Das ist irgendwie tragisch, oder? Das ist mir eine Warnung. Es ist mir eine Warnung, dass man sich richtig religiös verrennen kann, so richtig in einen religiösen Fanatismus hineinarbeiten kann, der nach außen kaum bemerkt wird und vielleicht sogar das Schlimmste, was man selber gar nicht mitkriegt. Man kriegt vielleicht selber gar nicht so mit, wie fromm vor Burt man ist, wie absolut auf dem falschen Holzweg von einer einer frommen Überzeugung getragen, mit einem unheimlichen Selbstbewusstsein und Sendungsbewusstsein in diese ach so verlorene Welt, und man ist doch falsch unterwegs. Ist das nicht tragisch? Und deshalb müssten wir, meine ich, diese Frage auch an uns ranlassen, damit wir den richtigen Weg nicht verpassen. Wie zeigt sich denn das? Wie könnte ich, meinetwegen im Sinne von Großputz für die Seele, Pharisäer-Tendenzen bei mir mal auf die Spur kommen? Gott sei Dank hat uns Jesus hier in diesem Text so einen Diagnoseschlüssel mit in die Hand gegeben. Das hängt in der Schlussbemerkung, die Jesus hier zu diesem Gleichnis macht. Damit hängt das zusammen. Er sagt, wer sich selbst überhöht. Nehmen wir mal dieses kleine Wörtchen überhöht daraus und benutzen das mal als Schlüssel. Es geht also ums Überhöhen. Pharisäerhaft ist, wenn wir anfangen zu überreden. Überreden im Sinne von andere verbal an die Wand nageln. Immer das kleine Wörtchen über, ja? Wenn wir andere überzeugen. Über heißt ja immer drüber. Über heißt immer drüber stellen. Über heißt immer größer sein als die anderen. Also überzeugen auf Biegen und Brechen. Übergehen, also wieder über. Übergehen. Übergehen von im Sinne nicht ernst nehmen den anderen. Und dann die Warnung Jesu, wer sich selbst so überhöht, größer macht als die anderen, der wird erniedrigt werden. Habe ich mich übrigens gefragt, wie passiert denn das eigentlich, dieses Erniedrigtwerden? Wie kommt das denn eigentlich zustande? Sagt Jesus ja.
Wer sich selbst überhöht oder erhöht, der wird erniedrigt werden. Meiner Meinung nach sorgt das Leben schon dafür. Wir merken, dass unsere Beziehungen dann nicht gelingen. Wir merken, dass wir nicht die Freundschaft von Menschen gewinnen. Wir merken, dass wir keinen Einfluss haben. Wir merken, dass wir nicht zurechtkommen. Wir merken, dass wir unsere Dinge nicht geregelt kriegen. Und die hängen mit dem Über zusammen, mit dem Überreden, mit dem Überzeugen, mit dem Übergehen, mit dem Überrennen, mit dem Über. Und so zerrinnt uns unser Lebenskonzept zwischen den Händen. Ach, und das will ich auch ehrlich von mir selber sagen. Ich kenne das bei mir auch. Wie schnell bin ich in der Bewertung? Da sehe ich jemand in der Gemeinde und denke so schnell, ach der, ach die, so liberal. Dann habe ich immer so Adjektive, so konservativ. Könnte man eine ganze Latte, so verbohrt, so stur, so faul. Und dann bin ich immer im Über, ja? Dann bin ich immer in der Überhöhung. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich so wenig Zugang finde, wenn ich so wenig Beziehung leben kann, so wenig freundliche Kontakte, so wenig Heimat. Da könnte man das rein noch außen so ablesen. Gehen wir noch eine Ecke weiter. Wenn man nach innen schaut, könnten wir es auch bei uns selber noch entdecken, wenn wir mal auf unser eigenes Herz hören. Wenn der Pharisäer sich selber zuhört, was würde er hören? Was würde er merken? Er würde spüren, dass er eigentlich immer unter Druck steht. Er würde merken, dass das, was er mit Gott verbindet, mit Christsein verbindet, mit Gemeinde verbindet, eigentlich so unter so einer Dunstglocke ist, und in dieser Dunstglocke ist nur Druck, Druck auf dem Kessel sozusagen. Ich muss noch dies, ich muss noch jenes. Was passiert, wenn die Leute das bei mir sehen? Was ist, wenn die das mitkriegen? Also, und dieser Druck, der dann auf uns lastet, der führt eigentlich irgendwie zu so einer frommen Anpassung, aber nicht zu einem lebendigen Glauben. Der hält uns in einer großen Unsicherheit, dieser Druck, in einer großen Unsicherheit, wenn Gott so richtig in mein Leben reinschaut und ich ehrlich bin, wie sieht es denn dann eigentlich wirklich aus? Ja, die Sache mit Gott ist eine einzige Drucksache. Kann man in jeder Bedeutung nehmen. Eine einzige Drucksache. Drucksache im Sinne von, es ist eher theoretisch gedruckt. Drucksache in dem Sinne, es setzt mich einfach unter Druck. Ich hatte ja gesagt, dass die Pharisäer den wirklichen Willen hatten, das wirkliche Bemühen, das, was da steht, zu leben. Und dann haben sie gesagt und geguckt, was sind denn die Gebote? Und wir haben ja vielleicht Mühe, noch die 10 Gebote zusammenzukriegen. Aber der orthodoxe Jude hat inzwischen weit über 600 Gebote zu beachten. Heute noch, über 600. Und das machen sie sehr akribisch. Ich habe jetzt, wir feiern ja dieses Jahr ein Jubiläum, hoffentlich nehmen wir das als christliche Gemeinde wahr, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, und dann habe ich Dokumentationen darüber gesehen. Wunderbar eindrücklich, eine junge Frau, die als orthodoxe Jüdin leben will, nach diesen Geboten ausgestreckt. Dann habe ich ein Gebot kennengelernt, das kannte ich von den 600 noch gar nicht. Ein frommer Jude darf am Schabbat kein Licht anzünden.
Ja, stell euch mal vor, von Freitagabend bis Samstagabend kein Licht anzünden. Wenn man nachts schläft, geht das noch, aber abends und morgens, gerade in der Winterzeit, schwierig. Dann braucht man natürlich Licht. Wie wird das gelöst? Durch eine Zeitschaltuhr. Das heißt, man erfüllt das Gebot, erfüllt es aber eigentlich irgendwie doch nicht. Und das gibt es sogar noch rückwirkend. Ein frommer Jude durfte zur Zeit Jesu zum Beispiel am Schabbat nicht reisen. Eine Ausnahme war auf dem Seeweg, also auf Wasser. Und dann haben fromme Juden auch zum Beispiel mal einen Wassersack auf den Esel gelegt. Dann waren sie ja auf dem Wasser unterwegs und waren frei und beweglich. Also dann erfüllte man das Gebot. Ja, das geht eigentlich gar nicht. Dann kriegt man eine Ahnung davon, was für eine Freiheit darin beruht, dass Jesus vom Gesetz in einer gewissen Qualität frei macht. Und eine Ahnung davon, unter welchem Druck man steht. Also nach außen ist alles klar und wir sollten uns da selber auf die Spur kommen. Übrigens, nach dem Selbstbild der beiden ist auch alles klar. Also nach dem Selbstbild im Sinne von, was die jeweils für ein Bild von sich haben. Also der Pharisäer hat ja ein Selbstbild, ein Bild über sich und der Zolleinnehmer auch. Gucken wir nochmal. Der Pharisäer hat das Selbstbild, dass er ein gerechter Mann ist. Er kann auf die Taten verweisen, die er getan hat, und er hat doch alles richtig gemacht. Er lebt eine Frömmigkeit, die ernstlich darauf ausgerichtet ist, das zu tun, was da steht. Übrigens, die Vorschrift sagte, das Gebot sagte, ein frommer Jude solle einmal im Jahr fasten, einmal im Jahr an einem Tag. Das war am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag. Da sollte er fasten. Der macht das zweimal die Woche. Warum macht er das zweimal die Woche? Naja, der kennt natürlich viele in seinem Volk und in seiner Glaubensgemeinschaft, die nehmen es mit Gott nicht so ernst. Hat aber die Überzeugung, wenn ganz Israel, wenn die frommen Juden einen Tag lang mal alle Gebote halten, einen Tag, dann kommt der Messias wieder. Weil aber so viele das nicht machen, macht er das gerade für die mit. Eigentlich müsste er nur einmal im Jahr, zweimal die Woche, weil so viele nicht fasten. Und er will, dass der Messias wiederkommt. Natürlich kennt er auch das Gebot, wer dem Pharisäer Most, Korn, Öl verkauft, der muss seine Einnahmen versteuern. Jetzt hat der Pharisäer das Problem, der kennt sehr seine Glaubensgenossen, da nehmen es manche nicht so genau. Der versteuert das nicht. So sein Verdacht. Was macht er? Er versteuert alles, was er einnimmt. Gerade für all die mit, die das nicht so genau nehmen. Also seine ganze Frömmigkeit, sein ganzer Glaube an Gott ist auf Leistung aufgebaut und ausgerichtet. Und er denkt, ich mache das richtig so. So komme ich im Himmel an. Es ist genau das, was Jesus dann auch kritisiert. In der Bergpredigt bringt er das ja im Kapitel 6 so auf den Punkt, wenn du lebst, wenn du mit Gott lebst, dann nicht auf Leistung hin. Nicht darauf, dass andere das sehen, dass die anderen dich bewundern, dass die anderen dich für gut befinden, dass die anderen dich anerkennen, dass die anderen sagen, so ist es richtig. Nein, so eine Frömmigkeit will Jesus nicht. Und er packt das in die Worte und sagt, hör mal, wenn du fastest, dann lass es keinen merken. Guck nicht so sauertöpfisch rein, sondern guck fröhlich in die Welt. Wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein. Gott sieht dich da. Gott sieht dich in deiner stillen Zeit und hört dir aufmerksam zu. Es muss keiner sonst mitkriegen. Und wenn du spendest, dann soll doch nicht mal die Rechte wissen, was die Linke tut und umgekehrt. Fromm sein als Leistung hat Jesus nicht gewollt. Ja, fromm sein als Leistung. Das Markus-Evangelium legt übrigens einen interessanten Schwerpunkt darauf, dass die Jünger in einem
Umwandlungs- oder Erziehungsprozess sind, wo sie einen richtigen inneren Weg gehen sollen. Das Markus-Evangelium wird zum Beispiel nicht müde, Jesus in den Kontrast zu seinen Jüngern zu setzen. Und das ist für unser Thema gleich nochmal ganz arg wichtig. Jesus zum Beispiel, so schreibt Markus, nimmt den letzten Platz ein. Er dient den Menschen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu dienen, nicht um zu herrschen. Markus schreibt, dass Jesus ein wichtiges Lebensprinzip hat, ein Lebensprinzip, nämlich Gottes Willen zu tun. Davon lebt er. Er schreibt, dass Jesus bewusst seinen Weg annimmt. Und das ist ein Weg, der immer mehr nach innen geht. Und ein Weg, der immer mehr dadurch, dass er nach innen geht, auch immer mehr in den Konflikt hineingeht und ins Leiden hineingeht, ins Sterben hineingeht. Und dann Gott sei Dank, in jeder Bedeutung des Wortes, Gott sei Dank dann auch in die Auferstehung hinein. Und im Kontrast dazu die Jünger bei Markus. Ja, sie zanken sich darum, wer rechts und links bei Jesus sitzen darf. Sie freuen sich, dass die Dämonen ihnen untertan sind, endlich mal Power. Sie freuen sich, dass sie kontrollieren können. Und überhaupt sind sie der Meinung, Feuer sollte vom Himmel und Jesus sollte zum Schwert greifen und reinschlagen. Also so weit weg sind die Jünger nicht von unserem Pharisäer. Gucken wir mal zu dem Zöllner hin, ja? Der hatte ja auch ein bestimmtes Selbstbild. Nach dem Selbstbild des Zöllners stand er da eigentlich auch richtig. Ich gehöre hier eigentlich nicht hin, dachte er. Hier bin ich irgendwie falsch. Jeder weiß, was ich vom Beruf aus bin. Jeder guckt mich schief an. Hier ist eigentlich nicht mein angestammter Platz, hier hat man mich nicht gern. Ich gehöre zu einer verhassten Volksgruppe, nämlich zu den Zolleinnehmern. Die Besatzungsmacht Rom hatte natürlich das Land unter Steuerherrschaft gestellt, es war in Bezirke aufgeteilt und diese Bezirke gehörten einem Zolleinnehmer. Und er hatte seine Geldeintreiber und die schickte der los. Und er wusste auch, wenn die Geldeintreiber unterwegs waren, dann machten die unterwegs nochmal einen Aufschlag drauf, für sich privat nochmal und wirtschaften in die eigene Tasche. Und er selbst tat das auch. Es gibt Zolleinnehmer, die hatten die Dreistigkeit, jenseits der Stadtmauer, außerhalb der Stadt, das Gras zu besteuern. Wer da sein Vieh dann weiden ließ, musste darauf noch Steuern zahlen und. Also kein Wunder, dass die absolut verhasst waren. Die kollaborierten ja auch noch mit den verhassten Römern. Die waren absolut ein No-Go, mit denen Kontakt zu haben. Es ist eine Beleidigung dann, dass Jesus als Freund der Zöllner und auch der Sünder genannt wird. Es gab auch ein paar Ausnahmen, die finde ich auch ganz interessant. Ein Zolleinnehmer wurde berichtet, hatte so das Ansehen der Stadt, dass er einen angesehenen Platz im Stadtrat hatte. Es gab Ausnahmen. In einem Dorf wird berichtet, dass in einem Jahr der Zolleinnehmer und der Rabbi starb. Das ganze Dorf ging zur Beerdigung des Zolleinnehmers, zur Beerdigung des Rabbis ging kaum einer. Es gab also auch mal Ausnahmen. Aber hier, nach dem Selbstbild, was der Zolleinnehmer hat, nein, der wagt nicht einmal die Augen aufzuheben, der schlägt sich an die Brust, da wo das Herz ist. Und das Herz in der Bibel ist die Zentrale. Nach biblischem Denken ist das Zentralorgan, wo alles Denken, wo alles Pläne schmieden, wo der Kern der Persönlichkeit sozusagen der Wille sitzt. Da schlägt er sich hin und sagt, da ist das Böse. Da lastet die Schuld, was Andreas uns gelesen hat. Da hat er jenen, der Zolleinnehmer, den ehrlichen Augenblick, wo er das spürt, was vor ihm dann David in diesem Psalm 32 so betet. Genau das. Da schlägt er sich hin und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig.
gegen allen Schein, gegen alle Hoffnung, gegen alles Äußere, gegen alle Selbstdefinition, hofft er im Letzten darauf, sich fallen lassen zu können in die Hand Gottes. Und das ist der Weg. Denn nach innen war nicht alles klar. Das hat er gemerkt, dieser Zolleinnehmer. Da stimmt was nicht. Aus dem Herzen kommen böse Gedanken, sagt Jesus. Wenn wir diesmal übertragen, heißt das, da muss was passieren. Da drin muss was passieren, ganz tief bei mir, damit ich selber einen anderen inneren Weg gehen kann. Und dadurch, dass der Zolleinnehmer an sein Herz schlägt, an die Brust schlägt, sagt er, ich bin bereit, mich dem zu stellen. Es gibt eine Grundsehnsucht bei uns, eine Grundsehnsucht, die entdecke ich immer wieder, die entdecke ich in Gesprächen mit Menschen, die entdecke ich, wenn Menschen mal ehrlich von sich reden im Hauskreis, oder die entdecke ich, wenn ich ehrlich zu mir selbst bin. Eine Grundsehnsucht, die heißt, es möchte mal jemand zu mir sagen, hör mal, du bist ganz in Ordnung. Hör mal, du bist ein geliebter Mensch. Du bist eine ganz tolle Frau. Du bist ein ganz toller Mann. Es ist gut so. Und jetzt gibt es ein Problem. Das kann nicht irgendeiner sagen. Wir wünschen uns das oft von ganz bestimmten Menschen, die uns nahe sind. Die ersten Menschen, die uns das sagen sollen, ist wer? Mama und Papa, ist klar. Die nächsten Menschen, unsere Geschwister, Menschen haben eine Bedeutung für uns. Die Frau, der Mann, der Verlobte, der Partner, die Partnerin, der Freund, die sollen uns das sagen. Und dann lebt unser Leben auf. Und wenn wir eine Ahnung haben, wenn die uns das sagen, wie gut das tut, sind das alles Hinweise darauf, dass wir noch eine viel größere Sehnsucht haben. Dass Gott uns das sagt, der uns gemacht hat, der unser Leben gewollt hat, dass der sagt, weißt du was, es ist gut so mit dir. Da stimmt was nicht, sagt der Zolleinnehmer. Ja, sagt Gott, weil wir nicht in Kontakt sind, weil wir nicht in Beziehung sind. Aber jetzt, wo du das so sagst, jetzt kommen wir in Beziehung, jetzt kommen wir in das gemeinsame Leben. Jetzt kommen wir in den Kontakt. Jetzt geht es uns gut miteinander. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann sagt Jesus, weil der das gebetet hat, Großputz für die Seele, ging der gerechtfertigt nach Hause. In diesem kleinen Wort, gerechtfertigt, steckt all das, was ich eben gesagt habe. Es ist gut so mit dir. Du bist mir richtig. Wir sind zusammen. Wir gehören zusammen. Wir leben zusammen. Wir sind eins. Es gibt in der Christenheit ein Bild, das sehr bekannt geworden ist. Das habe ich euch mal mitgebracht. Das ist das Bild von den zwei Wegen, der schmale Weg und der breite Weg. Kennt ihr das? Hat in vielen Häusern gehangen, hängt vielleicht noch in dem einen. Das zeigt zwei Lebenseinstellungen, scheinbar zwei Lebenseinstellungen wieder, oder gibt ein zwei Lebenseinstellungen wieder. Der breite Weg, da steht ein herzliches Willkommen und da scheint es sich schön zu leben, da scheint es einem gut zu gehen. Das ist übrigens der Weg dann auch ohne Gott. Der führt dann auch oben links dann immer mehr in die Dunkelheit, das heißt in die Verdammnis. Und da gibt es ganz rechts so ein kleines Tor. Ich zeig's mal. Da geht's zum engen Weg und das ist der Weg der Christen, so die Aussage des Bildes. Und der ist steil und der ist eigentlich dunkel, aber der führt ins Licht, in den Himmel und ist sehr beschwerlich. Wisst ihr was? Das Bild hat eine grottenschlechte Theologie, und ist absolut falsch. Ich glaube schon, dass es zwei Wege gibt. Ich würde aber sagen, es gibt einen äußeren Weg und einen inneren Weg. Und ich glaube, entgegen dieses Bildes ist der innere Weg mit Gott der weite Weg. Der Weg, der in die Freiheit führt. Der Weg, der durch Anfechtung, Probleme, Konflikte, Krankheit, Leid, Tod hindurch in eine Freiheit hineinführt. Ich muss nochmal eins zurückgehen. Jetzt gehe ich zu viel. Ja. In eine innere Freiheit. Offensichtlich haben die Menschen in der Bibel das eigentlich schon erlebt. Also Jesus sagt einmal selber, wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Das haben die erfahren. Das haben die richtig erlebt. Da heißt es im Alten Testament, im Nehemia-Buch, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das haben die erfahren. Das war keine Theorie. Wenn der Psalmbeter sagt, du stellst meine Füße auf weiten Raum, dann haben die das erfahren. Das war keine Theorie. Wenn der Liederdichter sagt, in dir ist Freude in allem Leide, dann hat er das erfahren, dann war das keine Theorie. Und ihr habt die Folie schon gesehen, ich gebe mal noch ein paar Tipps, dann fasse ich sie einfach so zusammen. Ein paar Tipps, wie man denn diesen inneren Weg eigentlich gehen kann. Ah, danke schön. Da sind sie, danke dir, Thorsten. Im Grunde genommen übersetzen wir jetzt diesen Schlag von dem Zolleinnehmer im Tempel beim Gebet. Es geht ums Wahrnehmen, dass ich ehrlich werde und gucke, wie geht's mir denn eigentlich? Ich werde still vor Gott vielleicht, in einem Gebet, in einem Moment und frage, wie geht's mir denn? Was macht mich denn eigentlich aus? Ich lasse mal zu, was gerade sich in mir meldet, an Fragen, an Verzweiflung, an Freude vielleicht oder an Trauer, an Wut oder Ärger. Ich nehme an, was mein Leben ausmacht. Die Lichtseiten, das fällt meistens leicht, aber auch die Schattenseiten. Und gebe Gott mir die Möglichkeit, dass ich mich damit versöhnen kann. Versöhnen heißt, es als zu mir gehörig zu betrachten. Ja, das wäre so der innere Weg, der in die Freiheit führt, im Gespräch oder in der Beziehung zu Gott. Das wäre diese Bewegung des Zolleinnehmers. Gott sei mir Sünder gnädig. Ich sehe, was da ist. Ich lasse das zu. Ich nehme das an. Und ich versöhne mich damit. Dazu segne uns Gott. Wir neigen uns zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir sind hier heute Morgen in deinen Tempel gekommen, um uns an die Brust zu schlagen, um zu gucken, wie es mit uns steht, mit unserem Herzen in der Einstellung zu dir. Danke, dass du uns liebst und uns willkommen heißt. Uns einlädst in eine lebendige Beziehung zu dir, uns an die Hand nehmen willst, durch all das hindurch, was unser Leben ausmacht, uns in die Freiheit führen willst. Danke, du guter Gott und Herr, wir befehlen uns dir dazu an. Und lass uns aus dieser lebendigen Beziehung heraus leben, was du uns bedeutest, so dass erkennbar wird, in unserem eigenen Leben, in unserer Familie, in unserem Umfeld, in unserem Dorf, in unserem Land, in unserer Welt, was du uns für ein Leben schenkst, was du für ein großer Gott und Herr bist. Danke dafür. Amen.